Am Telefon ist jetzt Marco Kreuzpaintner, ein 37 Jahre junger Regisseur und Drehbuchautor, dessen Filme wir alle kennen. Zum Beispiel Trade, Willkommen in Amerika und Krabat und natürlich Sommersturm. Hallo Marco, ich bin der Dieter. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Hi Dieter, 37 jung hat mir am besten gefallen.
So jung wie heute kommen wir nie mehr zusammen.
Kommen wir nie mehr zusammen, auch das ist immer wahr.
Ja. Bei Sommersturm von 2004 ist der Jahr. Wenn ich daran denke, dann komme ich immer eine Mischung aus Gänsehaut und Wohligkeit. Immer noch. Ein bewegender Film über ein Coming-out. Und jetzt gibt es einen brandneuen Film von dir, auch mit schwuler Thematik. Coming-in heißt der.
Genau.
Und noch was ist den beiden Filmen gemeinsam? Zwei Schauspieler, nämlich Kostja Ullmann und Hanno Kofler.
Die sind, das ist richtig.
Die sind beide wieder dabei nach 10 Jahren.
Ja.
Aber um was geht's jetzt bei Coming-in eigentlich?
Coming-in geht es darum, dass es einen schwulen Star-Friseur gibt in Berlin. Ich sag mal, das ist Udo Walz für cool. Und also ein junger, gut aussehender Typ, den spielt der Kostja. Und auf den ist die schwule Community wahnsinnig stolz, weil es eben endlich mal einen jungen, gut aussehenden Typen gibt. Ich sag jetzt mal Aller Hitzelsberger im Fußball, der sich medial geoutet hat, der immer selbstverständlich schwul war, der dazu noch erfolgreich ist, gut aussieht, wie gesagt, irgendwie ein umgänglicher Typ ist, auf den sich auch sozusagen die Heten einigen können, der nicht irgendwelche Klischees erfüllt oder so, sondern der ja, ein ganz normaler, durchschnittlicher Typ ist eigentlich so, aber eben, wie gesagt, sehr vorzeigbar. Und dieser Typ hat ein neues Shampoo auf dem Markt, das leider überhaupt nicht funktioniert und wird von seinem Konzernchef, der viel Geld in dieses Shampoo investiert hat, dazu verdonnert, ein Damenshampoo auf den Markt zu bringen, was nun A, erstmal gar nicht irgendwie seiner Expertise entspricht und B, auch nicht seinem Interesse, weil er sich eigentlich ausschließlich in schwulen Kreisen bewegt und dementsprechend auch von sich selber sagt, er hat überhaupt keine Ahnung von Frauen. Und um dieses Problem zu beheben, wird ihm einfach befohlen, dass er sich bei einer Neuköllner Kiezfriseuse, die so ziemlich das Gegenteil von ihm ist, die ist laut, die ist bunt, die ist schrill und überhaupt nicht durchgestylt und überhaupt nicht weltmännisch in dem Sinne, so wie er auftritt, dass er sich bei der als Praktikant einfindet und in einer Woche einen Schnupperkurs macht, im wahrsten Sinne des Wortes, um den Geruch der Frauen zu erfüllen, um dem weiblichen Erfolgsshampoo auf die Spur zu kommen. Und bei der Gelegenheit verliebt er sich überraschenderweise zum ersten Mal in seinem Leben in eine Frau, neben ihm genau diese unmögliche Person, von der er nie Möglichkeiten hätte, nicht nur weil sie eine Frau ist, sondern auch weil sie einfach ganz anders ist als er, sich in die verknallt und hat von da an natürlich den großen Konflikt, sich zu überlegen, was ist denn das jetzt? Bin ich bi, bin ich schwul, bin ich hetero? Und eben genau dieses Schubladendenken aufzumachen, das vor allem auch seine Freunde dann aufmachen, um das mir eigentlich geht, dass ich hoffe, dass irgendwann einfach gar nicht mehr da ist, dass wir uns alle nicht mehr labeln müssen.
Naja, so frei nach dem Motto, wo die Liebe hinfällt, wächst kein Gras mehr. Ne? Man kann es sich nicht aussuchen.
Kann sich nicht aussuchen, genau. Das Ganze ist deswegen entstanden, ich habe einen Freund gehabt, Fabian, das war mein erster oder zweiter Freund, der auch bis dato, also der hatte mal ganz in der frühen Jugend, hatte eine Freundin, war dann aber eigentlich immer mit Jungs zusammen und vor ein paar Jahren plötzlich kam Fabian mit einer Frau daher, was ich dann nicht weiter schlimm fand natürlich, aber viele in meinem Freundeskreis waren dann plötzlich so und da musste ich wirklich lachen, haben dann gesagt, naja, das ist doch nur eine Phase.
Das dann, kennt man immer,
ja. Diese Sprüche kennen wir ja, ne? Aber die kennen wir halt eigentlich sozusagen aus der anderen Richtung. Und dann dachte ich mir, aha, sieh mal einer an. Es ist also nicht nur einfach so, dass wir als Schwule sagen können, die Heteros haben ein Problem oder viele Heteros haben ein Problem mit Homosexualität. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass Menschen, wenn jemand sozusagen herdenabtrünnig wird oder wenn jemand plötzlich sich ganz anders definiert als das, was einem selbst ins Lebenskonzept passt, das macht einem irgendwie das besorgt ein, das macht einen unsicher und genau diese Verunsicherung, die auch bei Schwulen in dem Fall entsteht, da dachte ich mir, das ist eine schöne umgekehrte Realität, mit der wir doch eine wunderbare Komödie machen können.
Und deswegen nicht Coming Out, sondern Coming In, das Wortspiel.
Genau.
Wie kam es denn zu dem Titel?
Ja, der Titel liegt nahe, ne? Und dann ist lustigerweise ist es so, dass mein Co-Autor von Sommersturm, Tom Barmann, in den 90er Jahren, woran ich aber zu diesem Zeitpunkt gar nicht gedacht hatte, was dann erst wieder rauskam, als ich sozusagen mit den Leuten darüber gesprochen habe, schon mal einen Fernsehfilm gemacht hat, Franka Potente und dem Steffen Wink, der lustigerweise genauso hieß. Also kann man sagen, ist meine Kreativität vielleicht doch nicht ganz so originell, wie ich dachte. Aber es ist einfach ein Titel, der bietet sich an. Jetzt ist natürlich Coming In, könnte man denken so, aha, kommt wieder rein, kommt wieder auf die gute Seite der Macht sozusagen. Das ist natürlich nicht die Intention von dem Ganzen. Es geht auch nicht darum, irgendwelchen Homo-Heilern irgendwie hier vermehrt Gehör
ja.
verschaffen, sondern einfach, wie gesagt, das ist ein augenzwinkender Blick auf uns selbst, wo wir sagen, irgendwie, wie liberal sind wir denn eigentlich?
Mhm. Ja. Das ist auch, also Betonung auf dem Wortspiel in-out halt einfach.
Genau,
ne?
In-out, also da ja. geht es nicht um ja, zurück oder irgendwie sowas. Ja.
Ja. Ich habe also wirklich im ersten Moment auch gedacht, als ich die Pressemitteilung gelesen habe, Coming In, gehen gibt's doch schon, dann war es 97 war das, mit Helmut Berger noch, Steffen Wink und Franka Potente, wie du schon gesagt hast. Aber es ist kein Remake von diesem Film, es ist ganz was Neues, nur zufällig der Titel gleich. Und
genau.
die Geschichte, Story im Sinne von, dass einer halt eben vom Schwulsein zu einer Beziehung mit einer Frau sich genau. wandelt.
Er wird jetzt nicht sagen, ich bin hetero, der sagt doch am Ende des Films, nee, ich bin schwul
ja.
und das werde ich auch immer bleiben. Aber ich bin in dieses Mädchen verliebt, was soll ich machen?
Ja, ist halt ein Mensch, ne? Also man verliebt sich halt in Menschen und nicht in Geschlechter. Das ist halt auch ein Ding, über das man mal nachdenken sollte, ja.
Ja.
Okay, also diesmal Friseur, 1997 war es ein Werbetexter, sind ja eigentlich auch irgendwie typische Klischeeberufe, ne?
Sind es, und natürlich kann man jetzt sagen, Mensch, muss es denn jetzt ein Friseur sein? Das ist natürlich so ein bisschen, also fehlt dann noch, dass er Detlef heißt. Also, natürlich macht aber auch die Zuspitzung von sowas Spaß und natürlich gibt es schwule Friseure, das wissen wir ja alle, da muss man nicht, nicht so tun, als wenn es das nicht gäbe. Ich finde immer, wenn wir immer Angst haben davor, sozusagen im Klischee, also wo ich gar nicht eigentlich weiß, was ist denn das Klischee? Wenn man sagt irgendwie, Klischee ist hundig und bla bla bla. Ja, das gibt ja diese Typen, das wissen wir doch alle und das ist doch auch schön, dass es die gibt. Also es ist ja nicht so, ich weiß nicht, wir sind da immer so vorauseilend, fast entschuldigen dafür, wir wollen nicht, dass alle denken, dass alle Schwule so sind. Ja, what the fuck, ein paar sind aber nun mal so und das ist doch auch schön, dass sie so sind. Das ist doch eine Vielfalt. Und,
eben, es gibt
und also von daher, ich habe überhaupt kein Problem mit hundig. Ich finde das eher sozusagen sogar was, wo ich sagen muss, ist doch wunderbar, wenn jemand diese Art und Weise zeigen möchte der Welt und Spaß am Zeigen und am Monstrieren und am Dramatischen hat. Das ist mir lieber, als wenn man jetzt alles nachmachen muss, nur um dann vielleicht von der Masse der Heten akzeptiert zu werden. Also das ist ja ein Schwachsinn.
Ja. Wie hat schon der alte Fritz gesagt, jeder soll nach seiner Fassung glücklich
absolut
werden.
Absolut meine Rede.
Ne? Bei Hanno Kofler, da musste ich wirklich grinsen, als ich gelesen habe, dass der im Cast dabei ist. Das ist ja der Hetenkneter aus Sommersturm. Das hat
genau.
sich ja quasi als ständigen Begriff, so als selbstständigen Begriff.
Das ich erfunden habe, da möchte ich großen Wert.
Ja, super.
Bei Sommersturm nicht und mittlerweile, glaube ich, ist so ein bisschen in den Sprachgebrauch übergegangen.
Ja.
Genau.
Genau. Mit Hanno verbindet dich ja echt viel offensichtlich. Das ist dein Lieblingsschauspieler. Der war ja schon in ganz vielen Filmen von dir dabei. Ja,
aufpassen, dass die Hälfte der Schauspieler nicht beleidigt sind. Aber ja, Hanno ist mein Lieblingsschauspieler.
Es liegt irgendwie nahe, ne? Den besetzt du gerne, weil er halt eben auch ein super Schauspieler ist. Ja, also.
Ja, und der Hanno ist ja jemand, der zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihm angefangen habe zu arbeiten, ja noch kein Schauspieler war. Der war ja Schlagzeuger. Der hat eine Band, die hieß Kerosin. Mit seinem Bruder zusammen und mit Alex Ziglarski, auch ein sehr gut aussehender, toller Theaterschauspieler.
Mhm.
Der kam zu einem Casting, da wurde ein Pilot gedreht, jetzt TV, und so eine kleine improvisierte Geschichte über einen Typen, der für sein Mädel ein Mixtape aufnimmt. Und da habe ich die so eine Rolle als bester Freund besetzen sollen. Und dann kam zum Casting dieser Hanno Kofler rein, war ein Schlagzeuger, hatte eine Banane in der Hand und diese Banane ab, deswegen kommt diese Banane auch immer in den Filmen vor. Also auch in Sommersturm, als auch in Coming In und wo habe ich jetzt die Banane, also in Coming In ist die Banane, glaube ich, in der Redaktion andersrum und in Ganz und Gar habe ich sie natürlich auch mit drin. Und das ist immer so unser Insider, Hanno und meiner. Und war so ganz anders als die anderen Schauspieler, der war so unglaublich natürlich und erfrischend und herzlich. Also das ist das, was ich bei Hanno so mag, der trägt sein Herz so vor sich her. Und ich finde, das eigentlich für Kino eigentlich das Schönste, wenn man den Menschen so in ihre offene Seele gucken kann. Und da ist der Hanno einfach vielleicht auch deswegen, weil er eben so ein Quereinsteiger ist. Gut, mittlerweile hat er dann das Max-Reinhardt-Seminar besucht in Wien und so weiter. Aber erstmal war das jemand, der hat sowas ganz Erfrischendes mitgebracht und auf das bin ich total abgefahren.
Das ist ein Naturtalent einfach, ne?
Ja.
Fand ihn ja auch in Freier Fall total klasse. Also das war ja auch ein absoluter Gänsehautfilm, dem er ja doch eine der beiden Hauptrollen gespielt hat.
Ja.
Aber bei so einem Film sind ja nicht nur die Schauspieler beteiligt, da sind ja eine ganze Menge Menschen dran beteiligt. Wie viel waren denn jetzt an Coming In beteiligt, so über den Daumen?
300 dann am Ende. So.
Boah.
Ja. Die 300 sind ja nie in einem Fleck. Ne? Man hat so ein Drehteam, das besteht so aus 80 Menschen. Aber man muss natürlich sagen, in der Postproduktion sind ja so viele Leute, vor allem im Ton, im Bild, was die Mischung, was die Effekte, was die Musik betrifft. Musik ein ganz tolles Thema hier auch beim Peter Plate von Rosenstolz mit dem Daniel Faust und dem Ulf Sommer den Soundtrack gemacht hat. Also auch da knüpfe ich wieder bei einem Sommersturm an,
mhm.
wo wir ja die Schlussmusik mit Willkommen von Rosenstolz
ja.
Besetzt hatten. Also das ist schon immer eine ganze Menge von Menschen, die da involviert sind.
Mhm. Ja gut, 300 auf einem Fleck, dann hieß der Film Ben-Hur wahrscheinlich.
Naja, da braucht man noch ein paar mehr, aber aber da wird's dann interessant für Monumentalfilme, genau. Ja.
Nächstes Mal,
genau. Ich habe ja noch ein bisschen, hast du gesagt, ich bin ja jung. Also
genau, da hast du ja noch alles vor dir. Ja. Den Oscar gibt's dann sowieso erst mit 60, also bis dahin hast du noch ein bisschen Zeit.
Ich weiß nicht, war ganz lustigerweise so, weil ja immer wieder welche sagen, und wäre das für dich was irgendwie, was dir wichtig ist? Ich muss ehrlich sagen, man merkte so, ich habe ja auch schon ein paar Filmpreise gekriegt.
Ja, allerdings.
Gerade den bayerischen Filmpreis gekriegt oder Trade hat den hessischen Filmpreis bekommen. Es ist ehrlich gesagt so, klar, Oscar ist nochmal, hat natürlich eine ganz andere Dimension. Aber Preise sind letzten Endes, im Moment, so, es schmeichelt einen im Moment, aber es verändert ja nichts. Es verändert wirklich gar nichts. Man könnte sagen, gut, das ist eine Auszeichnung, das ist eine Anerkennung. Aber welche Form von Auszeichnung ist es eigentlich? Das sind ja Preise, die demokratisch gewählt werden. Das heißt, so ein Oscar wird ja nicht irgendwo vergeben von einer Jury, sondern da ist die Academy und da sitzen 5000 Menschen drin und die stimmen ab und die Mehrzahl davon sind Schauspieler, was immer schon sehr bedenklich ist, weil Schauspieler nun nicht gerade die fachlich aversiertesten Typen sind, die sind sehr emotional bestimmt. Das heißt, das ist dann auch der die Gunst der Stunde gerade hat. Ja? Und da ich jetzt sozusagen so mit Begünstigter sein und die Gunst von jemandem haben, das ist was, was mich noch nie interessiert hätte, sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht geoutet als Regisseur, sondern hätte ganz brav im Hetenzirkus mitgemacht. Ist das immer so, wo ich ein bisschen kritisch drauf gucke und sage, also ja, Preise ist ja wunderbar, wenn man sich das irgendwo hinstellt, aber dann stehen diese Dinger da verstauben und letzten Endes schmeichelt es dem Ego so für den Moment und hat gar keine Bedeutung. Also Bedeutung eigentlich hinterher, ich sag mal, auch in der Provinz irgendwie in einem Kino zu sein, wo ganz normale Menschen sitzen und sich mit denen über den Film zu unterhalten und dann hast du so jemand, der das vielleicht gar nicht gut formulieren kann, aber der dem das so aus der Seele spricht, der dich anschaut ganz offen mit seinen Augen und sagt, Mensch, das hat mir so gut getan oder so, ist doch das, was einen Wert hat. Ja.
Also das ist das, was dann wirklich zu Herzen geht. Ja.
Ganz genau, das ist auch das, was mich interessiert. Und da muss ich auch sagen, ich komme so aus einer ganz bodenständigen Familie. Meine Mama ist Sekretärin, mein Papa ist Postbote. Das sind solche Geschichten mit Anerkennung und sowas. Das ist nicht irgendwie was, oder Wettbewerb, oder du musst der Erste im Tennisclub sein, oder sowas gab's bei uns halt nicht. Sondern das ging immer darum, sei anständig und sei freundlich zu den Menschen. Und auch wenn ich das so sagen darf, ich bin sehr christlich groß geworden, obwohl ich nicht mehr in der Kirche bin. Aber da waren Nächstenliebe, wenn man das jetzt so ganz unpathetisch sagen kann, und sich um Menschen zu kümmern, das waren eigentlich so die Werte, in denen ich groß geworden bin und die mich auch geprägt haben und zu denen ich auch nach wie vor eine Affinität habe.
Gar nicht so einfach, das Thema. Wie einfach war es denn, Leute für deinen Film Coming In zu finden?
Ach, also, du meinst jetzt wegen der Thematik geschuldet?
Ja.
Überhaupt nicht schlimm.
Ja,
also,
kein Problem.
Gar nicht. Also, da muss ich schon sagen, da ist dann ja schon so, da muss man aufpassen, weil es klingt dann gleich so arrogant, wenn ich das sage, aber das habe ich mir halt auch schon erarbeitet. Also die Leute wissen dann auch, wenn sie bei mir mitspielen, dass sie ja nicht irgendwie in einem Film sein sollen, wo sie einfach nur ihr Shirt ausziehen, irgendwie so wie ein bisschen, man kennt ja diese schwulen Filme, die es dann meistens auch nur auf DVD oder Video gibt, sondern bei mir geht es ja schon dann auch um Emotionen hauptsächlich. Und dass das Ganze hoffentlich geschmackvoll präsentiert ist, ja. Also nee, und da muss ich auch sagen, dass auch so selbst heterosexuelle Schauspieler wie Ken Duken oder so, das macht ihnen doch Spaß. Also dazu kommt ja auch noch irgendwie, man spielt ja nicht eine schwule Figur. Was sollte denn das bedeuten? Das würde ja bedeuten, dass 80% der Schauspieler hetero spielen. Also man spielt nicht hetero oder schwul, man spielt einen Menschen, man spielt eine Figur, man spielt einen Beruf, eine Absicht, eine Schwierigkeit, ein Hindernis, eine Aufgabe, so das spielt man. Und auf das gucken Schauspieler. Und ich glaube, da ist im zweiten Blick dann erst wichtig, mit wem der ins Bett geht.
Das ist halt dann die Herausforderung halt auch, ne? Dann eine andere Figur zu spielen, die eigentlich vielleicht gar nichts mit einem selbst zu tun hat.
Das ist immer eigentlich, was Schauspieler am meisten herausfordert, ja.
Denn also gerade Kostja Ullmann und Ken Duken sind ja bekennende Heteros, die ja das schwule Paar spielen in dem Film Coming In.
Genau.
Und die haben sich ja auch für diese Anti-Homophobie-Kampagne vom GQ Magazine geküsst.
Genau, muss ich auch wirklich sagen. Also das fand ich auch ganz toll. Das war auch unabhängig vom Film. Zwar GQ ist natürlich aufgrund des Films auf die Idee gekommen, weil die eh das spielen. Aber ich habe auch versucht, in der GQ-Kampagne da Coming In weitestgehend außen vor zu lassen, weil ich wollte, dass auch da der Fokus nicht, dass das nicht so versteckte Filmwerbung ist, sondern der Fokus wirklich auf den politischen Dingen steht. Ich meine, die andere Frage ist immer, was interessiert Putin das, was wir in der GQ veranstalten, ja. Aber
es ist ein Statement.
Immer noch homophob. homophobische Tendenzen, und da müssen wir uns nichts vormachen, das wird es auch immer geben. Ja? Hm. Das hat auch einfach nochmal damit zu tun, was ich gesagt habe, mit dem, dass einfach das, was einem fremd ist und was man nicht kennt, einem besorgt, und das ist was Menschliches. Ja? Und wenn wir anfangen, sozusagen Homophobie auch verstehen zu wollen, irgendwie, dann ist das auch ein Ansatz, irgendwie, den man durchaus aktiv
verfolgen kann.
Also meine Erfahrung war noch immer, dass wenn jemand homophobisch war und ich angefangen habe, mich mit dem auseinanderzusetzen oder darüber zu reden, dass ich ihn am Ende ein ganzes Stück weit in meine Richtung gebracht habe. Und das ist vielleicht besser, als einfach sich da abzuschotten. Und ich meine, zum Glück müssen wir uns ja auch nicht mehr ghettoisieren und müssen wir ja auch nicht mehr nur in schwule Bars und schwule Discos gehen. Das vermischt sich ja alles wunderbar.
Ja, Vorurteile und Unkenntnis sind der beste Nährboden dafür, klar.
Genau.
Ja. Was war denn deine Lieblingsszene aus deinem Film?
Ach, ich mag wahnsinnig gerne das Abendessen im Grill Royal, wo die Heidi dann Salvatore und Harry fragt, wie lange sie eigentlich zusammen sind, und die beiden unisono so ein bisschen genervt voneinander sind, schon über 30 Jahre.
Altes Ehepaar,
die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mag aber auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen, die Szene, wo Kostja Aileen Titzel die Haare macht. Und das ist für mich eigentlich, also so ein Film schreit ja danach, dass man sieht, wie der zum ersten Mal Sex mit der hat. Da habe ich mich so ein bisschen rauslaviert und habe sozusagen das Ganze in einen lustigen Sextraum gelegt und habe dann die eigentliche Sexszene eigentlich chiffriert in einer "er macht ihr die Haare"-Szene. Das fand ich erotischer, zu sehen, wie ein Mann einer Frau die Haare macht und dabei sozusagen eine körperliche Annäherung sich ergibt, als jetzt so zwei Körper verschwitzt, die Kamera gleitet über sie, rotes Licht. Wir kennen ja diese ganzen Klischees. Ich kann es nicht mehr sehen, und deswegen dachte ich, das schreit dann nach einer neuen erzählerischen Form dafür, und hoffe, dass das dann dem Publikum gefällt.
Haare sind ja sowieso per se sehr erotisch. Ne? Da ist ja sehr viel damit verknüpft.
Ja, absolut. Also man kennt das ja irgendwie. Ich meine, wie viele von uns gehen bewusst zu einem bestimmten Friseur, weil man einfach in der Präsenz von dem gerne ist und weil man sich gerne von dem anfassen lässt. Man muss ja sagen, man wird ja angefasst von den Menschen.
Ja.
Und dann auch noch an so einer intimen Stelle wie dem Kopf. Ja,
ja. Ja.
Und von daher finde ich das wirklich eine erotische.
Es ist eine sehr diffizile Sache, ja.
Absolut.
Das ist vorhin schon mal angesprochen, die Filmmusik ist ja extrem wichtig bei so einem Stück, was dann die Stimmung transportiert oder halt eben auch die Leute mitreißen kann. Mhm. Also welche Rolle spielt jetzt der Score bei deinem Film Coming In?
Also klar, ich meine, Musik ist natürlich, wie du ja sagst, Musik bringt einem Stimmung, Musik öffnet einem das Herz. Das kann man natürlich auch einfach nur in einer stummen Szene erreichen, aber Musik hilft dabei. Also wir sind halt einfach sehr emotional musikalische Wesen. Und das Tolle an der Musik von Peter Plate und Ulf Sommer, den Russenstolz-Komponisten, ist natürlich, dass sie ein unglaubliches Gespür fürs Publikum haben. Also haben nicht ohne Grund, ich weiß nicht, wie viele Platinplatten die haben, aber einige Dutzende, das sind de facto Deutschlands beste Popproduzenten. Die machen ja nicht nur Rosenstolz oder haben nicht nur Rosenstolz gemacht, sondern komponieren ja für ganz viele Künstler, ob es Freiraumwohnung ist und das wissen viele gar nicht. Und ich finde halt den Ansatz von Peter, der ist meinem sehr ähnlich. Also sozusagen, es hat eine Portion Klugheit, aber es geht vor allem aufs Herz und aufs Gefühl. Und das ist natürlich was bei einer Liebesgeschichte unabdingbar ist.
Ja, wir haben ja jetzt auch schon etwas gespielt von Chris Schummer, Dancing with Sharks.
Und bei neuen Songs, die Anything Goes, ist der neueste, der rauskam, und jetzt kommt nochmal zum Start Something Beautiful, da gibt es auch nochmal ein neues Musikvideo dann, das man auch auf YouTube sehen kann, zu Dancing with Sharks und Anything Goes, kann man auf YouTube schon gucken, und Something Beautiful erscheint am Starttag des Films, also am 23. Oktober.
Ah, alles klar, dann werden wir das auch entsprechend auf der Homepage verlinken bei uns und natürlich auch nochmal nachher Musikstück spielen. Wenn wir gerade dabei sind, können wir dir einen Musikwunsch erfüllen?
Oh, absolut. Egal, was jetzt für eine Musikrichtung, oder? Also ich will Creep von Radiohead, fällt mir wahnsinnig gut.
Okay, kriegst du. Jetzt nochmal zurück zum Film Friseur. Klar, das Ganze spielt in Friseursalon um einen Friseur und seine Freunde. Gehst du selber oft zum Friseur oder ist das für dich ein eher unangenehmer Besuch?
Nee, ich habe einen sehr, sehr, sehr sexy Friseur. Ich gehe am Kurfürstendamm, der Friseur heißt Schan, das ist so jetzt so ein bisschen sagen, muss man vorsichtig sein, weil dann klingt es ja, oh, der geht zum Starfriseur. Aber das ist so ein Starfriseur in Berlin, in dessen Laden wir auch gedreht haben. Ja. Mhm. Und Can ist ein Perser, aber der hat eben einen Angestellten, Domenico, und der Domenico ist super. Und also ich gehe nur zu Domenico, ich weiß auch mit meinen Wirbeln umzugehen.
Ja. Okay, der Geheimtipp. Hat sich denn jetzt, seit du den Film gedreht hast, was geändert? Siehst du den Beruf jetzt mit anderen Augen?
Na, ich weiß mehr darüber, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Also das ist aber ja immer, egal wo man einsteigt. Ich glaube, selbst wenn man irgendwie beim Pizzabäcker irgendwie einsteigt, dann wird man merken, irgendwie, wenn jemand das mit Leidenschaft macht, dass es da ganz viel darüber zu erzählen gibt. Das ist ja eigentlich eh das Schönste. Menschen, die ihren Beruf mit Leidenschaft erfüllen. Und da ist auch ganz egal, was sie machen. Ich weiß nicht, wie es dir und euch geht, aber ich finde, wenn man zum Beispiel beim Abendessen in einem Restaurant ist und man hat einen Kellner, eine Kellnerin, die das mit Leidenschaft macht, ja, die einen begrüßt, die nachfragt, die aufmerksam ist. Mhm. Irgendwie, also man mag diese Menschen sofort, weil Leidenschaft für das, was man ausführt, hat eine Schönheit. Und dann hat es auch nichts mit Bediensteter zu sein oder mit so einem Gefühl, ich muss denen das Essen nachschleppen, sondern ja, das kriegt eine Schönheit. Und irgendwie steigen diese Menschen immer in meiner Wahrnehmung. Mhm. Ja. Und das war jetzt im Beispiel von Friseur natürlich auch so. Ich habe mir früher wenig Gedanken drüber gemacht. Mensch, ich habe mir die Haare geschnitten. Aber ich merke jetzt schon auch sozusagen, dass es oftmals natürlich auch Menschen sind, die extrem kreativ sind, die vielleicht jetzt auch erstmal nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie so gleich Filmregie zu machen oder sowas, ja, aber die da in dem Bereich einfach sich kreativ austoben können und die auch Spaß haben, am Menschen zu arbeiten, und sind ja oft auch Psychologen, ne? Also die müssen sich viel anhören.
Ja.
Und da muss ich dann auch sagen, das ist auch eine Qualität von einem Friseur, dass er merkt, dass er einen im falschen Moment nicht zulabert. Oder es gibt ja nichts Schrecklicheres als so Friseure, die einem Quatsch reden, was einem nicht interessiert. Man muss dann da so sitzen, ist so ein bisschen gefangen unter dem Umhang, irgendwie eine Art Zwangsjacke, und muss dann so,
Oder hat eine scharfe Waffe in der Hand, ne?
Scharfe Waffe in der Hand, und man ist eben sozusagen ausgeliefert. Ja, also da ist natürlich besser, wenn es jemand ist, der auch mal die Klappe hält oder eben interessante Themen anspricht oder einem einfach nur zuhört. Ne?
Ja, also Friseure und Barkeeper sind, glaube ich, so die so ein kleines bisschen psychologische Bildung haben müssen bei ihrem Beruf.
Ja. Ach so, auch noch ganz interessant vielleicht, weil viele ja Fans auch von den Geschwister Pfistern sind. Andrea Schneider, Fräulein Schneider, ist auch bei Kamin dabei. Die spielt die Russin am Anfang und am Ende, die sich die Haare schön machen.
Mm. Ja, Fräulein Schneider ist immer...
Salon natürlich keine Chance.
Ja, Fräulein Schneider ist immer wieder ein Erlebnis. Ja.
Genau.
Super, da kann man sich ja auch schon mal richtig drauf freuen. Jetzt hast du schon eine ganze Menge Leute aufgezählt aus dem Cast. Das ist ja eine richtige Starversammlung. Gibt es jemanden, mit dem du noch nicht gedreht hast, mit denen du gerne mal drehen würdest?
Aus Deutschland meinst du?
Egal, Wunschträume sind immer international.
Also ich sag mal so, die aus Deutschland, die Träume erfülle ich mir natürlich. Das ist leichter als die anderen. Ja, es gibt also natürlich internationale Schauspieler, mit denen ich wahnsinnig gerne drehen würde. Und da, also das ist jetzt alles so banal, wenn ich das sage. Natürlich würde ich wahnsinnig gerne mit Leonardo DiCaprio drehen. Mhm. Dann möchte ich wahnsinnig gerne mit Johnny Depp drehen. Und ich würde unglaublich gerne mit Meryl Streep drehen. Es gibt natürlich da ganz große Helden, Kate Winslet. Ja? Also ich glaube ja, dass Meryl Streep und Kate Winslet eigentlich die begabtesten Schauspielerinnen der Welt sind.
Mhm. Sehr, also unglaublich vielseitig halt auch. Ne?
Vielseitig sind. Mhm. Und ich habe das große Vergnügen gehabt mit Kevin Klein, den ja viele aus In and Out oder Ein Fisch namens Wanda kennen, bei meinem Film Trade arbeiten zu dürfen. Und das ist natürlich schon, die haben ihre internationale Recognition und ihre Oscars nicht ohne Grund in dem Fall. Das würde ich sagen, das sind wirklich hochbegabte Menschen.
Ja, du hast ja schon in den Staaten gedreht. Wie sprechen denn die Amerikaner deinen Namen aus?
Cruise Painter.
Oh mein Gott, das klingt aber schlimm. Okay. Und mal andersrum, du stehst ja normalerweise als Regisseur hinter der Kamera. Ja. Bist du schon mal vor der Kamera gestanden?
Auch bei Coming In, aber ich habe mich selbst rausgeschnitten. Ich hatte eine Barszene in der Schule, war ich immer ein schwuler Barkeeper.
Mhm.
Und die Szene ist auch super geworden, die kann man auf der DVD dann im Bonusmaterial sehr sehen.
Mhm.
Allerdings hat sie nicht mehr gebraucht. Also das war so ein bisschen, hat was erzählt, was vorher im Film schon erzählt wurde, und dementsprechend muss ich dann raus.
Ja, okay. Ja, das ist auch immer schwierig, sich dann zu trennen von so einer Szene, die eigentlich schön ist, aber sie passt dann nicht mehr.
Genau. Aber ich meine, es ist natürlich einfacher, sich selbst rauszuschneiden als andere Schauspieler. Da tut es einem dann immer doppelt weh bei sich selbst, dass man ja so, dass man sagt, ach, man kann es eigentlich gar nicht sich anzuschauen. Ne?
Außerdem ist deine Hauptarbeit ja wirklich die Regie. Muss nicht auch noch vor der...
Booster bleibt bei deinen Leisten.
Genau. So. Ja, also Clint Eastwood zum Beispiel, der ja ganz viel auf beiden Seiten macht. Da frage ich mich immer, wenn das jetzt ein Film ist, wo er beides gleichzeitig macht, geht das überhaupt?
Also, doch, das geht schon. schon, also ich glaube, da brauchst du halt einfach jemanden, der hinter der Videokombo ist auch und der sozusagen einen Blick drauf wirft. Und es wird bei ihm auch so sein. Der hat bestimmt einen Regieassistenten oder so, von dem wir nie erfahren werden, der sein zweites Auge ist.
Ja, dieses Geheimnis werden wir nicht lüften. Aber ein anderes vielleicht. Sprichst du noch bayerisch oder bist du schon zu lange in Berlin?
Nein, ich kann schon anders.
Ach so, ist recht, gell. Ja, kommen wir jetzt mal zur Zukunft. An was arbeitest du denn zurzeit? Hast du schon mal angedeutet, neues Projekt läuft schon?
Genau, also ich arbeite nach wie vor, also momentan drehe ich, aber da gehe ich gleich drauf an, ich arbeite in der Zukunft natürlich immer noch an meinem Fassbinder-Projekt. Das ist eigentlich mein absolutes Traumprojekt, einen Film über Rainer Werner Fassbinder zu
das
machen.
Das wird dann ein Fass ohne Boden?
Ja, ein Fass ohne Boden, aber auch ein interessantes Fass ohne Boden. Und das Problem ist nur, dass die Sender so ein bisschen das Gefühl haben, sie hätten die intellektuelle Vorherrschaft über dieses Thema. Und dann so jemanden wie mich, der auch kommerzielle Filme gemacht hat, haben sie Angst, dann sozusagen ihn zu unterstützen bei so einem Thema. Mhm. Aber ja, Fassbinder, das ist ja, steht ja auf einem Sockel oder eben nicht in Deutschland.
Ja, heißes Eisen, ne?
Und ich habe das Gefühl, nicht nur deswegen, weil Harry Bär, Fassbinders Regieassistent und alter Ego und langjähriger bester Freund, auch einer meiner besten Freunde ist und ich einen direkten Zugang zu dieser Thematik und zu der Zeit und zu den ganz persönlichen, nicht öffentlich bekannten Geschichten habe und mir einfach sozusagen diese Figur auch irgendwo nahe ist, obwohl sie natürlich ganz anders ist als ich. Und wenn man mich jetzt vielleicht eher so wahrscheinlich als einen sanfteren Typen bezeichnen würde, das kann man jetzt über Fassbinder nun gar nicht sagen. Aber also was mich fasziniert an ihm ist so dieser Wille, jemanden zu finden auf dieser Welt, der ihm die Stirn bieten kann. Und dann aber letzten Endes sich immer Opfer auszusuchen um sich herum. Ob das Armin Meyer war, den er natürlich sehr schnell in der Tasche hatte, ein Metzgergeselle aus Niederbayern, ja, den ich nicht mit ihm aufnehmen konnte, der sich auch das Leben genommen hat auf ganz tragische Art und Weise an Fassbinders Geburtstag, um einen Punkt zu machen, nachdem sich Fassbinder von ihm per Brief getrennt hat. Es gibt unglaublich viele Geschichten in dem Bereich, die aus dem Persönlichen ein ganz anderes Licht auf sein Schaffen nochmal fallen lassen würden. Und das interessiert mich und an dem Film arbeite ich. Dann habe ich auf der anderen Seite ein Projekt, an das ich gerade drehe, das heißt Landliebe als Arbeitstitel. Da geht es um ein ökologisch nachhaltiges Mittelpärchen aus Berlin, die sich den Wunsch der Entschleunigung erfüllen wollen und denken, sie müssten aufs Land ziehen und sozusagen diese ganzen Kitsch-Vorstellungen vom Land haben. Und sie landen nur dummerweise im verrücktesten Dorf Deutschlands, in Kloppendorf. Ein Ort, den es nicht gibt in Wirklichkeit. Und dort sind so Figuren wie Uwe Ochsenknecht als Dorfhäuptling und viele andere Bekannte halten da das ein oder andere Hindernis für unsere Charaktere, sodass sie letzten Endes ihren Standpunkt oder ihren Anspruch, dass sie wissen, wie die Welt und das Land und überhaupt Leben zu funktionieren hat, nochmal ganz neu überdenken müssen. Also es geht also wieder um ein Außenseiterthema eigentlich und zu dem zu kommen, was man sein will oder was in einem steckt oder was man eigentlich wirklich will. Das ist ein Thema, das bleibt mir natürlich wahrscheinlich für alle Zeit irgendwie anhaften und das interessiert mich immer und Fall eine richtige Komödie, die kommt nächstes Jahr dann im Kino, auch bei Warner, ungefähr zur selben Zeit. Die Hauptrollen spielen Tom Beck, der ja auch ein echtes Schnucki ist, den der ein oder andere vielleicht kennt als Alarm für Cobra 11 und Jessica Schwarz.
Ah, okay. Ja, da kann man sich ja schon mal drauf freuen. Ein bisschen Vorfreude schadet ja nie, aber für den Moment haben wir jetzt ja schon mal Coming In. Viel Erfolg wünsche ich dir für deine zukünftigen Projekte, lieber Marco. Und herzlichen Dank und noch einen tollen Tag für dich.
Danke, Dieter, dir auch. Ne? Vielen
Danke
Dank.
Dir. Ciao.
Ciao, tschüss, ciao.
Ich sprach mit Marco Kreuzpaintner, dem Regisseur von Coming In, einem neuen Film über ein Coming-out der ganz besonderen Art. Mit Kostja Ullmann, Hanno Kofler, Eileen Tetzel, Katja Riemann, Andrea Schneider und. Und jetzt im Kino.